Hey. Na dann machen wir weiter mit Tagesordnungspunkt 10 unserer 35. Fachausschusssitzung Finanzberichterstattung mit dem Exposure Draft zu Provisions. Da steigen wir jetzt ja sozusagen erst ein in die Debatte, aber im Prinzip ja ähnliches Vorgehen, dass wir uns erstmal einen Überblick über die Inhalte verschaffen. Wir sind da, glaube ich, nicht so komplett blank, weil wir in verschiedenen Runden bei den ASAF-Befassungen da, glaube ich, schon relativ gut an diesen, ich sag mal, drei Schwerpunktthemen, die der Exposure Draft hat, jetzt vorbeigekommen waren. Nichtsdestotrotz ist es natürlich jetzt immer noch mal was anderes, wenn man dann den echten Text schwarz auf weiß sieht, wie es jetzt tatsächlich formuliert worden ist. Insofern freue ich mich da auch auf eine spannende Diskussion. Jan, ja, dann übergebe ich gerne direkt an dich.
Gut, ja, dann habe ich jetzt die Ehre, den 8. IASB-Entwurf dieses Jahres vorzustellen. Ja, vielleicht tröstliche Randbemerkung, der nächste Entwurf kommt höchstwahrscheinlich nicht vor Mai oder Juni, also wir haben mal ein bisschen Ruhe. Aber kurzum, wir müssen uns natürlich diesem Thema jetzt widmen und ja, im Entwurf geht es um Klarstellung in Bezug auf Rückstellungen nach IAS 37, konkret eines der Ansatzkriterien und zwei Bewertungsaspekte werden dort aufgegriffen. Zunächst mal zum zeitlichen Rahmen. Also der Entwurf ist Mitte November veröffentlicht worden. Die Kommentierungsphase endet am 12. März. Und wir haben, also als Fachausschuss haben wir jetzt diese und die nächsten zwei Sitzungen zur Verfügung und können also die Diskussion dann auch über die drei Sitzungen irgendwie verteilen. Ansonsten möchte ich unbedingt vorweg erwähnen, dass wir es vor ein paar Tagen den Termin fixiert haben, um eine öffentliche Diskussion durchzuführen. Genauer gesagt, ein Joint Outreach. Und wir haben es geschafft, den ISB zu überreden. Also es wird Joan Brown teilnehmen auf jeden Fall, aber sie hat auch versprochen, dass ein Boardmitglied dabei ist. Der Termin, den habe ich ja gestern schon verschickt, das ist dann der 27. Januar. Und wir haben das dann so gewählt, dass es eben genau zwischen der zweiten und dritten Fachausschusssitzung liegt, in der wir das Thema besprechen. Insofern passt es, glaube ich, ganz gut, dass wir dort gegebenenfalls schon Meinungen vorstellen können und zum anderen aber das Feedback dann auch nochmal hier in der Runde besprechen können. So, jetzt kommen wir zum Thema. Ich habe hier mal ein bisschen die Historie aufgeführt, aber die Details lasse ich jetzt natürlich weg. Ich möchte nur einen Aspekt hervorheben, und zwar ist die Diskussion rund um die Fragen zur Rückstellungsansatz wegen der Überarbeitung des Rahmenkonzepts eine Zeit lang noch aufgeschoben worden. Und als das Rahmenkonzept dann Ende 2018 fertig überarbeitet war, kam dann das Thema endlich wieder auf die Agenda und dann hat 2 Jahre gedauert. Aber schon 2020 stand eigentlich klar, welche Fragen dann noch offen sind. Also konkret, es waren genau diese drei Aspekte im Jahr 2020 klar, die klarzustellen sind. Und jetzt ist es soweit, dass wir das endlich als Entwurf haben. So, ja, das ist das Ganze nochmal grafisch dargestellt. Also hier unten steht zunächst mal, dass natürlich die Änderungen IAS 37 selbst betreffen. Ansonsten gibt es ein paar Folgeänderungen und auch redaktionelle Anpassungen, wie hier in der Mitte dargestellt ist. Da gehe ich dann punktuell drauf ein. Und im Übrigen wird in IAS 37 allerhand an der Guidance geändert und ergänzt und unter anderem wird auch das, was in IFRIC 6 und 21 steht, schlicht in IAS 37 integriert. Zwar teilweise auch in modifizierter Form, aber es führt letztlich formell dazu, dass die beiden Interpretationen damit abgeschafft werden. So, jetzt wird es ein bisschen konkreter. Und zwar zunächst habe ich mal drei Hintergründe, wenn man es genau nimmt, sogar drei Zielsetzungen aufgeführt, also drei Anlässe, warum der ISB jetzt tätig wird. Das erste, ganz offensichtlich, es gab halt Anwendungsfragen über die Jahre und unter anderem auch teilweise beim IFRIC angelandet. Insofern gibt es tatsächlich deswegen schon Handlungsbedarf. Der zweite Grund war aber dann auch eben jenes erwähnte überarbeitete Rahmenkonzept. Und zwar war ja ein Punkt, dass die Definition von Schuld, beziehungsweise eigentlich Liabilities, aber irgendwie wurde der deutsche Begriff Schuld da immer verwendet, angepasst, also konkret die Definition, und das muss man jetzt in IAS 37 vereinfacht gesagt nachziehen. Und dann der konkrete Punkt, es gibt halt ein Ansatzkriterium, die sogenannte gegenwärtige Verpflichtung, also Present Obligation, und genau das ist der Aspekt, der am meisten Fragen aufwirft, und deswegen dreht sich's primär schon um dieses Ansatzkriterium. So, jetzt will ich ganz kurz einfach mal im Überblick erwähnen, was im Entwurf vorgeschlagen wird. Und zwar erstens, wie schon angesprochen, die Ansatzkriterien, die in Textziffer 14 enthalten sind, sollen klargestellt werden. Und hier konkret das erste. Ich habe es farblich hervorgehoben, also die Present Obligation als erstes erwähntes Ansatzkriterium wird klargestellt und in dem Sinne auch materiell geändert. Und zwar sind ja da drei Bedingungen integriert, wovon bisher zwei formuliert waren und jetzt werden es künftig drei. Das stelle ich gleich genauer. Die anderen beiden Kriterien, also Probable Outflow und Reliable Estimate, bleiben unverändert. Bei einem ist ein bisschen redaktionelle Anpassung nötig, aber die bleiben materiell unverändert. So, dann kommen wir zum zweiten Punkt. Und zwar wird ein Aspekt der Bewertung klargestellt, nämlich die einzubeziehenden Kosten. Also die Expenditures, die ja zu berücksichtigen sind, wenn man den Barwert bildet. Und hier stellte sich eben die Frage, welche Kosten genau gemeint sind. Und da hat der ESB jetzt sich überlegt, dass er den Begriff direkt zurechenbare Kosten einführt, den er dann auch entsprechend betreibt. Und damit will er diese Formulierung der einzubeziehenden Kosten, also der Expenditures, jetzt klarer machen. Der dritte hier aufgeführte Punkt betrifft wiederum die Bewertung, und zwar geht es um den zu verwendenden Diskontierungszinssatz. Dass der für die Bewertung benötigt wird, ist prinzipiell unverändert. So ist es ja schon immer in IAS 37 verankert, aber jetzt wird klargestellt, dass der zu verwendende Zinssatz ein risikofreier Zinssatz ist. Und das war bisher jetzt nicht ausgeschlossen, aber es war halt uneinheitlich und jetzt wird klargestellt, es muss der risikofreie Zinssatz sein. Es wird auch erklärt, warum. So, und zu diesem Punkt Bewertung anhand des oder Diskontierung anhand eines risikofreien Zinssatzes werden auch ein paar Angabepflichten eingefügt. Übrigens gibt es nur zu diesem Aspekt neue oder ergänzende Angabepflichten, ansonsten keine weiteren. So, und dann gibt es noch ein paar weitere Aspekte, die habe ich mal unter Sonstiges zusammengefasst. Also zunächst mal gibt es logischerweise Übergangsvorschriften. Es gibt eine Aussage zum Erstanwendungszeitpunkt, nämlich, dass der noch bewusst offen gelassen wird. Also es wird jetzt kein Datum vorgeschlagen. Des Weiteren werden Angabepflichten für IFRS 19 vorgeschlagen. Die betreffen auch nur den Diskontierungszinssatz und sind im Vergleich zu den eigentlichen in IAS 37 ein bisschen reduziert. Also analog, aber eben etwas reduziert. So, und dann der letzte hier unten aufgeführte Punkt ist ein vom Umfang her ein erheblicher, und zwar werden die Implementation Guidances erweitert. Ich habe es ja vorhin schon angedeutet, also es werden viele, viele Beispiele, die in den Guidances schon enthalten sind, angepasst und es werden mehrere Beispiele, genau gesagt vier, ergänzt. Und der Hintergrund ist, die zwei erwähnten Interpretationen, die damit ersetzt werden sollen, und zwei weitere Beispiele werden eingeführt aus zwei Agendaentscheidungen des IFRIC. Alle übrigen Beispiele, die schon sowieso in den Guidances enthalten sind, werden angepasst. Und zwar wird einfach zu den Beispielen so eine ganz klare Checkliste, wie zu prüfen ist, ob die Kriterien erfüllt sind, wird einfach ergänzt. Also man will diese Logik, die dem geänderten oder klargestellten Ansatzkriterium innewohnt, dann einfach in die Beispiele einarbeiten. Und dann gibt es noch ein paar redaktionelle Anpassungen, das habe ich hier nicht erwähnt. Also es wird ein bisschen was an IFRS 3 nachgeschraubt und auch IFRS 1 und IAS 34. Aber das sind nur wenige Texte von und der ISB sagt, das ist nur redaktionell. Gut, also soweit mal der Überblick in Kürze. Damit hätte ich jetzt auch erstmal so den Rahmen insgesamt aufgezeigt. Ich weiß nicht, gibt es bis hierhin schon irgendwie Rückfragen oder Anmerkungen? Offenbar nicht. Na schön, dann gehen wir etwas mehr ins Detail. Ach ja, die Übersicht habe ich natürlich hier vollständigkeitshalber aufgenommen. Das hat nur damit zu tun, dass die Dokumente ja nicht nur lang, sondern auch wieder so ein bisschen schwieriger strukturiert sind. Aber da muss ich natürlich jetzt nichts vorlesen. Ja, logischerweise kommen wir also zum ersten Änderungsvorschlag, der das Ansatzkriterium gegenwärtige Verpflichtung betrifft. Also ganz oben erstmal aufgeführt, was steht denn im Standard? Also TextEV 14 enthält, wie ich ja schon sagte, drei Ansatzkriterien, die dann auch mit ABC bezeichnet sind. So habe ich sie einfach hier übernommen. Present Obligation, der Probable Outflow und Reliable Estimate. Soweit sicherlich bekannt. Die Schwierigkeiten, die jetzt auch zu den Vorschlägen führen, betreffen ausschließlich die Present Obligation Anforderung. Also das allererste Kriterium, und das heißt ja etwas ausführlicher gesagt, dass eine Present Obligation besteht as a result of a past event. Und zwischen diesen zwei Teilaspekten, Present Obligation und Past Event, gab es offensichtlich so ein bisschen Unklarheiten, wie die zusammenspielen und wie man sie auseinanderhält. Und das zeigt sich ganz konkret an der Formulierung, die in TextEV 10 enthalten ist. Und die habe ich hier nochmal verkürzt dargestellt. Da steht nämlich, an obligating event creates an obligation that results in no realistic alternative to settle that obligation. So, und jetzt ist die Frage, diese Formulierung obligating event creates an obligation. Also, auf Deutsch und mit meinen Worten formuliert, ist eine künftige Handlung maßgeblich oder hat die künftige Handlung Einfluss auf das Entstehen einer Verpflichtung, also creating an obligation, oder auf die Begleichung oder sprich die Entledigung von dieser Verpflichtung, das settling an obligation. Und das ist genau der Knackpunkt, der nicht so richtig glücklich formuliert ist, und deswegen ist diese Aussage, dieses Kriterium jetzt entsprechend zu ändern. Das ist also konkret gesagt der Wortlaut, der die Unstimmigkeit oder die Unklarheit hervorruft. So, und dann gibt es noch einen Nebenaspekt, und zwar, wenn es mehrere solcher künftigen Handlungen gibt, ist dann noch eine Frage, ob denn die erste oder die später, vielleicht gegebenenfalls sogar die letzte von mehreren Handlungen, die hinreichende ist, die dann zum Ansatz führt. Und das konkret ist etwas, was in IFRIC 21 ein Thema war und weshalb IFRIC 21 für sich genommen auch erhebliche Unklarheiten aufzeigt. So, jetzt kommen wir zum zweiten Anlass, beziehungsweise zur zweiten Ursache, warum dieses erste Ansatzkriterium unklar ist. Und zwar hatte ich ja jetzt erwähnt, dass das Rahmenkonzept überarbeitet wurde. Und seither gibt es Formulierungen im Rahmenkonzept, die in IS 37 so nicht mehr zusammenpassen, also die abweichen. Und ich habe das einfach hier mal grafisch gegenübergestellt. Rechtsfarbig sind die neuen Formulierungen, wie sie im Rahmenkonzept seit 2018 enthalten sind. Und da sieht man, bei der Definition von Verbindlichkeit, also Liability, im Rahmenkonzept steht da eben Present Obligation to transfer economic resource as a result of past events. Das ist die neue Formulierung. Und in IS 37 links gegenüber ist die Formulierung, die ich jetzt mal als die alte bezeichne. So, und dann habe ich noch zwei weitere Formulierungen, die an anderer Stelle stehen und die der ISB hier auch bewusst aufführt, weil es auch da Abweichungen zwischen dem IS 37 Wortlaut und dem im Rahmenkonzept gibt.
Ist drin steht, und die obligating event creates an obligation, und diese hinteren present obligation oder erst past event, warum ist da überhaupt schon ein Unterschied?
Also der Unterschied entsteht ja erstmal in der Formulierung to transfer an economic resource. Ja? So. Das ist eine neue Formulierung.
Ich dachte oben bei
ja. Ich sag's mal anders. Das eigentliche Problem entsteht alleine aus der TextEV in IS 37. Bei der Überlegung, wie man die TextEV künftig besser formuliert, um sie klarer zu formulieren, hat sich der ISB dann aber überlegt, dass der Wortlaut im Rahmenkonzept ja sowieso ein anderer ist und dass man sich tendenziell eng am Rahmenkonzept, wenn nicht sogar identisch mit dem Wortlaut formulieren will. Deswegen habe ich jetzt beides mal hervorgehoben. Es sind sozusagen zwei verschiedene Gedanken, die dann zusammenfließen werden. Ich hoffe, wenn ich jetzt einen Schritt weitergehe, dass es dann automatisch schon deutlicher wird. Konkret geht es jetzt schon darum, was der ISB vorschlägt. So, also ich habe ja schon gesagt, Der ISB ändert materiell nur das erste Kriterium und künftig soll es lauten: A present obligation to transfer economic resource as a result of a past event. Also zunächst mal wird da ein bisschen der Wortlaut selbst verändert und dann gibt es jede Menge Textziffern, die das Ganze dann ausführen. Die habe ich da unten erstmal erwähnt und es gab natürlich auch schon vorher weitere Textziffern, die dieses Kriterium beschreiben oder klarstellen. Die werden in dem Sinne natürlich dann einfach ersetzt, beziehungsweise die alten Textziffern verschwinden und die neuen werden dann insgesamt neu formuliert. Der Vollständigkeit halber will ich noch erwähnen, dass das zweite Kriterium probable, also was hier in der Mitte unter Text, unter Buchstabe B aufgeführt wird, ein bisschen umformuliert wird. Ich sagte ja vorhin schon, es ist materiell keine Änderung nach ISB-Ansicht, sondern nur die Formulierung. Und hier wird auch der Wortlaut aus dem Rahmenkonzept einfach übernommen. Deswegen ist hier zumindest eine Formulierungsänderung, aber inhaltlich soll das absolut dasselbe sein, was auch bisher schon da stand. So, und jetzt noch ein bisschen mehr ins Detail, und zwar zu dem Kriterium Present Obligation. Und zwar will der ISB das so verstehen, dass das Kriterium Present Obligation, ja, was ja bisher zwei Bedingungen enthielt, nämlich die Obligation Condition, also das, den Verpflichtungsaspekt, und die Past Event Condition, also das Ereignis, das auslösende Ereignis. Die zwei Aspekte waren schon enthalten. Und jetzt kommt diese Transfer Condition, also der Übertragungsaspekt, noch dazu. Das ist gewissermaßen ein bisschen neue Logik und damit erhofft der ISB sich, dass man diese fehlende Abgrenzung zwischen Obligation und Past Event klarer, also schafft, diese fehlende Abgrenzung jetzt irgendwie klarstellt. So, jetzt ist hier zunächst mal einfach der Wortlaut, wie er dann dasteht. Obligation Condition heißt, the entity has an obligation. Ich führe es gleich noch genauer aus. Dann dieser neue Aspekt der Transfer Condition. Sagt der ESB, dass die Art der Verpflichtung, also Nature of Obligation, ist eine Übertragung einer ökonomischen Ressource. Und schließlich die Past Event Condition, also dieses auslösende vergangene Ereignis, bedeutet, dass eine gegenwärtige Verpflichtung nur deswegen entsteht oder existiert, weil ein vergangenes Ereignis eingetreten ist. Also weil ein Ereignis eingetreten ist, was dann als das vergangene Ereignis gibt. So, und jetzt habe ich es noch genauer ausgeführt, denn, wie man hier schon im Überblick sieht, also das Kriterium ist dann so formuliert, wie diese drei Buchstaben ABC jetzt hier dastehen, aber es gibt dann jede Menge erläuternder Texte. Und die habe ich jetzt hier so ein bisschen zusammengefasst und versuche das mal mit meinen Worten. Also was ist mit Obligation Condition so genau gemeint? Und zwar geht es darum, dass hier ein Mechanismus entsteht, der eine Verantwortung, eine Verpflichtung entstehen lässt oder erzeugt und das, sobald das Unternehmen irgendwelche Vorteile für sich generiert oder irgendwelche Handlungen, Aktivitäten passieren. Und dieser Mechanismus, der zu einer Verpflichtung, zu einer Verantwortung führt, der kann entweder rein gesetzlich sein, also nein, gesetzlich oder vertraglich, aber eben auch faktisch, also constructive. Was konkret heißt, entweder legt ein Gesetz oder ein Vertrag die Verpflichtung auf, oder aber es ist das Verhalten des Unternehmens oder Verlautbarung des Unternehmens, etwa in Form von Richtlinien oder auch spezifische Äußerungen gegenüber Dritten, gegenüber der Öffentlichkeit, könnte man mal sagen. So, was mit Vorteilen gemeint ist, offensichtlich, also Vorteile sind der Erhalt von Geld oder Waren oder bestimmter Leistungen. Also Vorteile aus Sicht des Unternehmens, das hier bilanziert. So, und die Handlungen bzw. Aktivitäten, das sind also jegliche Art von Tätigkeiten, die zu etwaigen Schäden führen können, die wiederum Schadenersatz nach sich ziehen oder Rückbauverpflichtungen oder Ähnliches auslösen können. Das steht dann auch so wörtlich drin. Wie bitte?
Inwiefern würden da als Pensionsschutzschädigungen reinkommen? Schaden oder ein Rückbaupflicht?
Guter Punkt. Kann ich spontan nichts antworten? Ich will, außer jemand anders hat einen Gedanken? Sonst müsste ich es mal dahingestellt lassen. So, dann ein zweiter Aspekt, den der ISB dort drin sieht, beziehungsweise dort hinein interpretiert. Und zwar besteht eine Verantwortung grundsätzlich gegenüber anderen, und zwar immer. Also die Verantwortung entsteht immer gegenüber anderen, und es ist dann aber gleichwertig, ob es einzelne Personen sind, Unternehmen oder eine Gruppe von Personen oder Unternehmen oder ob es die Öffentlichkeit im Allgemeinen ist. Und die Verantwortung entsteht auch, selbst wenn die konkreten anderen, die konkrete andere Partei nicht bekannt oder nicht identifizierbar ist. So, und dann kommt noch ein dritter Aspekt, der diese Verpflichtung beschreibt oder dieser Verpflichtung innewohnt. Und zwar ist es für ein Unternehmen praktisch unmöglich, sich dieser Verantwortung zu entziehen. Was wiederum heißt, es ist, das Unternehmen kann rechtlich herangezogen werden. Damit ist gemeint, dass man wirklich aufgrund gesetzlicher Basis in das Unternehmen, also vor allem in das Vermögen des Unternehmens eingreifen kann und das zum Nachteil des Unternehmens führt, und zwar zum Nachteil im Vergleich zu einer Erfüllung der Verpflichtung. So. Also ein rechtlicher Eingriff würde das Unternehmen schlechter stellen, als wenn es die Verpflichtung erfüllt. Ja, und faktisch ist dann, wie formuliert, also wenn das Unternehmen begründete Erwartungen weckt, die also bei der Öffentlichkeit oder bei einer anderen Partei erzeugt wird. Also das sind die Details, die der ISB beschreibt, die er sich vorstellt, hinter der Obligation Condition. So, jetzt kommen wir zur zweiten Bedingung, die dieses erste Ansatzkriterium ausmacht, und zwar die neu formulierte Transfer Condition. Und zwar formuliert der ISB das so, die Verpflichtung ist der Art, der Natur nach immer eine Mittelübertragung, eine potenzielle Mittelübertragung. Das heißt konkret, die Mittelübertragung muss möglich sein. Es kommt nicht darauf an, ob sie wahrscheinlich ist. Es wird in dem Zusammenhang aber gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit für das andere Kriterium, nämlich den wahrscheinlichen Abfluss, also diesen Probable Transfer, dafür ist es relevant. Aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht für dieses erste Kriterium und diese Transfer Condition, wie sie hier gemeint ist, von Bedeutung. Also schlicht, es ist eine potenzielle Mittelübertragung Folge dieser Verpflichtung. So. Und der zweite Punkt dieser Transfer Condition ist, dass die Verpflichtung immer zu einem, also quasi aus Sicht des Unternehmens einen Nachteil darstellt. Und das zeigt sich daran, dass beispielsweise, wenn ein Mitteltausch erfolgt, also nicht ein reiner Abfluss, sondern ein Tausch, dass das dann ein Abfluss ist, wenn der Tausch nachteilig ist. Und dann wird es noch konkreter beschrieben, also ein normaler Executory Contract, bei dem Leistung und Gegenleistung ausgetauscht werden, der gilt unter Umständen als nachteilig, oder man könnte auch sagen, der gilt vielleicht grundsätzlich erstmal eben nicht als nachteiliger Tausch, aber er könnte nachteilig sein, wenn es einen verlustträchtigen Vertrag, also einen onerous contract darstellt. Und dann wäre ein solcher Vertrag genau in diesem Sinne ein nachteiliger Tausch.
Da war doch die Frage wegen Funktionsverpflichtungen, oder? Die sind ja aber, also hätte ich gesagt, das ist ja eher jetzt 19 sozusagen, ja. Also das ist gar nicht, ob das da so, das ist ja eine Spezialperspektive sozusagen auf Post-Employment Benefits, ja, ob die überhaupt da reinpassen müssen. Ja. Also sagt, das muss hier alle sozusagen alle Stunden abdecken, ja, oder nur die halt in den Scope von BS 37 auffallen. Ja. Also es wäre für mich eine Erklärung, weswegen ich da jetzt die Funktionsdinge gar nicht subsumieren wollte. Also,
zumindest mit Sicherheit ist, warum es bei dem beispielhaften Handlung genau, nicht aufgeführt wird, das eins. Jetzt könnte man noch überlegen, es ist separat geregelt, deswegen müssten diese nicht unter diese Kriterien passen, aber man könnte natürlich sich überlegen, wenn es von der Naturart auch Rückstellungen sind, muss das dann nicht irgendwie schon analog auch, aber kann man ja vielleicht nochmal irgendwie diskutieren, ob es da die Kriterien, wie sie hier formuliert sind, dann doch nicht irgendwie ganz konsequent wären, aber können Sie erstmal so als Hinweis festhalten. Gut, und dann kommen wir zu dieser dritten Condition, der Bedingung der Past Event Condition. So, und hierzu stellt der ISB klar, dass dieses vergangene Ereignis also einfach kausal sein muss für die Entstehung dieser Verpflichtung. Also mit anderen Worten, die Verpflichtung entsteht, weil eine Handlung erfolgt, weil Vorteile für das Unternehmen entstehen und ansonsten keine Handlung, keine Verpflichtung. Das ist ganz klar damit gemeint. So. Das, was hier aber noch viel wichtiger ist und was eigentlich die Klarstellung viel mehr noch ausmacht, ist nämlich, was ist denn, wenn es mehrere solche Handlungen oder Aktivitäten gibt, die dann das Past Event darstellen? Und zwar insbesondere, wenn mehrere hintereinander erfolgen. Und da sagt der ISB Folgendes. Also erstmal ganz generell, die Ereignisbedingung, also diese Past Event Condition ist mit Beginn erfüllt oder nicht. Das ist der Punkt. Also durch so eine Handlung ist die Bedingung erfüllt oder sie ist nicht erfüllt. Das ist binär. Das, was dann nicht binär, sondern eher ratierlich ist, ist die Höhe der Verpflichtung. Also die Verpflichtung kann dann mit der Zeit schon anwachsen, also mit dem Fortschreiten der Handlung oder mit, wenn mehrere Handlungen sukzessive passieren. Aber trotzdem muss am Anfang eine Entscheidung fallen, ob eine Handlung das Ansatzkriterium erfüllt, ja oder nein. Also vor allem diese eine Bedingung des Ansatzkriteriums. So, und dann wird beschrieben, dass es ja besondere Fälle gibt. Ich will es mal nicht Spezialfälle nennen, aber spezielle Handlung, wenn nämlich eine Verpflichtung erst dann entsteht, wenn irgendeine bestimmte Zielgröße von irgendetwas erreicht wird. Also durchaus ganz einfach, wenn bestimmte Umsätze erreicht sind, wird auch, glaube ich, da drin erwähnt. So. Und dann beschreibt der ISB, also die Bedingung gilt dann als erfüllt, wenn jene Handlung startet, die zum Erreichen dieses Ziels, dieser Zielgröße führt. Die von der Art her das Erreichen der Zielgröße ermöglicht, selbst wenn die Zielgröße natürlich noch in weiter Ferne ist. So, und außerdem noch als Nebenbedingung, das Erreichen dieser Zielgröße oder dieses Schwellenwerts muss halt wahrscheinlich sein und die Verpflichtung muss dann auch stufenweise, also ratierlich auch geschätzt werden können. Also wenn das nicht gegeben wäre, dann würde man sagen, dann ist die Bedingung nicht erfüllt und dann kann eine Rückstellung noch nicht angesetzt werden. Aber wenn diese zwei Bedingungen erfüllt sind, dann ist einfach, sobald die Handlung startet, mit der irgendwann die Zielgröße erreicht wird und das mag, konkret, wenn eine Umsatzgröße diese Ziel- oder diesen Schwellenwert darstellt, dann ist so, die Geschäftsaktivitäten, die zu Umsätzen führen, sind dann die Handlungen, die Aktivitäten, die eine Rückstellung den Ansatz auslösen. So, und dann kommt als letzte Klarstellung zu diesem Aspekt, wenn mehrere Handlungen, also wirklich mehrere beziehungsweise unterschiedliche Handlungen zu einer Rückstellung führen könnten, dann ist diese Bedingung erfüllt, wenn die erste Handlung davon gestartet ist, die erste Aktivität und die übrigen nicht mehr abwendbar sind. So versteht der ISB das. Gut, so, das waren jetzt mit etwas mehr Worten die Details, die der ISB da hinter diesem konkreten Änderungsvorschlag formuliert. So, und dann habe ich ganz unten nochmal in kurzen Stichworten das, ich sag mal, Kernmerkmal aus der Begründung hervorgehoben. Also der ISB hat ja noch jede Menge Basis for Conclusions formuliert, also die Erläuterung, warum er das so vorschlägt, wie er es vorschlägt. Und vielleicht ist das so als kleines Fazit zu diesem ausführlichen Änderungsvorschlag. Also in Bezug auf diese Verpflichtung, Obligation Condition, ist das ganz Entscheidende, ob eine Begleichung der Verpflichtung, diese Anfangsfrage, ob eine Begleichung der Verpflichtung erfolgt und nicht, ob die Verpflichtung entsteht. So, zu diesem Thema Transfer Condition ist es also ganz eindeutig, dass der Transfer bedeutet, es muss etwas Nachteiliges passieren. Also es muss eine Übertragung stattfinden, die für das Unternehmen von Nachteil ist und die Übertragung muss aber schlicht nur möglich sein, nicht wahrscheinlich. So, und bei der Past Event Condition ist das entscheidende Merkmal diese Kausalität. Also die Handlung oder Aktivitäten müssen die Verpflichtung auslösen. So, und dann kommen wir mal ganz zum Schluss zu etwas, was der ISB ja eigentlich vorhatte, nämlich diese Abgrenzung zwischen Obligation und Past Event klarer zu machen. Und dazu meint der ISB, er hat das insofern klargestellt, als Obligation und Past Event ist deswegen nicht das gleiche, weil das eine ist der Mechanismus, der auslöst, der eine Verpflichtung auslöst und das, also ein Mechanismus, der besteht, der dann zu einer Verpflichtung führen kann, wenn eine bestimmte Handlung erfolgt. Und das Past Event selbst ist dann die Handlung oder die Aktivität, die irgendwann eintritt und genau dann die Verpflichtung auslöst und damit die Rückstellung, also den Ansatz der Rückstellung rechtfertigt. Und beides ist zwingend erforderlich und es ist sogar egal, ob der Mechanismus besteht und die Handlung, die das Ganze dann auslöst, die Verpflichtung entstehen lässt, noch gar nicht erfolgt. Die mag noch in ferner Zukunft sein. Eines der Beispiele vom IFREG ist ja genau das, bestätigt ja genau das. Es kann aber auch umgekehrt sein. Also beides ist nötig, aber die Reihenfolge ist egal. Also es, wenn man es so will, stehen die beiden unabhängig nebeneinander.
70 mal nachfragen, das sind ja jetzt also ein bisschen abstrakt sozusagen, ja. Also wenn man mal den Versuch macht, dass bei diesem CO2-Thema, was man diskutiert, was ja auch ins IFRIC gekommen ist, ja, wie das heute eigentlich betrachtet wurde, im IFRIC, ja, wo man ja eigentlich gesagt hat, die Voraussetzungen sind nicht erfüllt, würde sich das jetzt mit der Neudefinition ändern? Und wo würde man, also wenn nicht, wo würde man bei dieser Prüfung rausfliegen, sozusagen?
Genau.
Also wer glaube ich, mal versucht, vielleicht das kann, also zumindest für mich, konkreter zu machen.
Absolut. Also ich kann gerne mal starten. Ich sagte ja vorhin schon, das ist ja auch eins der Beispiele, was hier ergänzt wird. Also nochmal ganz kurz. Ein Unternehmen verspricht der Öffentlichkeit gegenüber durch irgendeine Form von Statement, dass es künftig CO2-Emissionen reduzieren wird. Und es ist sogar konkret Zeitraum und Anteil oder so. Und der Ausstoß, also die Reduktion erfolgt natürlich erst in der Zukunft. Diese Ankündigung, die das Unternehmen an einem bestimmten Tag veröffentlicht, hat, damals war die Frage, könnte doch schon den Ansatz der Rückstellung auslösen oder rechtfertigen. Und das IFRIC hat damals gesagt, und das ISB sieht das ja genauso, nein, tut es überhaupt nicht. Diese Ankündigung löst einen solchen Mechanismus aus, der eine Verpflichtung entstehen lassen kann, aber die Verpflichtung entsteht noch nicht. Und zwar entsteht die Verpflichtung erst dann, wenn das Unternehmen tatsächlich etwas tut, um den Ausstoß zu reduzieren. Und dieses tatsächlich etwas tun ist beispielsweise, indem es die Produktionsanlagen verändert, Filter einbaut, modernisiert, irgendetwas umbaut. Das ist dann die tatsächliche Handlung und die würde dann als das Event gelten, was die dritte Bedingung darstellt. Diese Ankündigung, ich blätter mal zurück, hier, das ist die Obligation Condition, also das würde die Obligation Condition erfüllen. Und die Ankündigung ist dieser sogenannte Mechanismus. Da wird quasi was in Gang gesetzt, aber das reicht noch lange nicht aus. Und selbst diese Ankündigung ist nicht einfach nur, weil es nur eine Äußerung ist, die ist schon der Mechanismus, also die erfüllt schon diese erste Bedingung, sondern die muss auch noch recht spezifisch sein. Die muss also eine begründete Erwartung wecken. Und da kommt es schon drauf an, wie die formuliert ist, wem gegenüber das in Aussicht gestellt wird. Es muss zwar nicht immer eine Vertragspartei sein, es genügt durchaus die Öffentlichkeit, aber einfach mal so ein Statement loszulassen, was irgendwo im Internet zu finden ist, das kann durchaus, es kann sogar sein, dass es nicht mal diese Obligation Condition ist. Und das war die klare Aussage in diesem Beispiel, was das IFRIC da diskutiert hat, wenn im Jahr 2023 diese Ansage, dieses Versprechen abgegeben wird. Und der Ausstoß der Emissionen wird bis zum Jahr 2030 reduziert. Dann kann es sein, dass erst im Jahr 2030 dieses Past Event eintritt. Es kann auch sein, dass das Past Event schon 2025 eintritt und dann die die Rückstellung mit einem kleinen Betrag angesetzt wird und in jedem weiteren Kalenderjahr anwächst. Das ist also bei diesem Zusammenspiel, Ansatzkriterium ist erfüllt, ja oder nein, aber die Höhe der Rückstellung kann über die Jahre anwachsen. Ich persönlich finde, dass man es an diesem Sachverhalt, gerade an dieser, relativ gut nachvollziehen kann, was hier gedacht ist.
Zu bitte um die Veränderung. Wenn einer sagt, ich bin CO2 verringern, ist 2030, wundert eine Ding
auch nicht. Da würde ich sagen, da hätte ich kein Fast Event, ja, weil der kommt eben erst mit
Ausstoß.
Das
ist aber auch hinten begründet.
Genau.
Das Fast-Event-Condition nicht erfüllt ist.
Genau.
Und das begründet ist, dass wir einmal sagen, Transfer ist nicht erfüllt, wenn ich Property Plant und Equipment anschaffe, weil ich keinen Nachteil davon habe. Und dann sagen wir halt, die Obligation CO2-Zertifikate damit den Ausstoß auszugleichen, da ist die Transfer-Condition erfüllt. Aber der Part Event ist nicht wie, weil ich nicht ausgelöst habe. Das glaube ich, die Begründung wegen des
Exklusivs. Genau, also das können wir ein bisschen abkürzen an der Stelle. Also mal kurz vielleicht zwei der Anmerkungen. Also zum einen erstmal übergeordnete Beobachtung. Wir haben jetzt natürlich ein deutlich kaskadenartiges, hierarchisches Denken durch die Kriterien als vorher. Ne? Also der jetzt, das sieht man ja auch dadurch, dass es bis 14 U geht, allein jetzt bei diesem ersten Block. Und das geht ja über irgendwie 4 Gedankenebenen runter.
Mhm.
Ne? Also hinten in der Implementation ganz ist, also eigentlich fehlt mir noch ein schöner Entscheidungsbaum dazu. Ne? Das ist ja, selbst da ist zwar hinten schon was drin, aber so richtig geschickt finde ich das auch noch nicht. Aber das ist ja im Prinzip, was hier passiert. Du gehst ja jetzt quasi über 4 Ebenen runter, bis du dann an den einzelnen Dingern nicht da quasi aufhängst. Da muss man halt auch gucken, wie praxistauglich das funktioniert tatsächlich. Also ich vermute zumindest aus Adressatensicht, fällt es mir auch schwer, dass jemand das so nachdekliniert, sondern dann bleibt dann unterm Strich dann einfach die Botschaft, ja, hey, ist er jetzt eine Rückstellung oder nicht, ne, so Punkt. Aber da muss man mal gucken, wie weit das wirklich intuitiv eingängig ist. Vielleicht zu der Frage von dir, vorher davor mit diesem Harm und so. Ich glaube, da müssen wir halt immer noch mal gucken, wie weit wir jetzt auch tatsächlich Inhalte von dem Idee dann im Deutschen so paraphrasieren, weil ich glaube, gehst du noch mal zurück?
Wohin?
Zu der, noch mal?
Vorwärts oder?
Zurück. Warte, nee, so weit jetzt nicht, warte mal, nee. Wo wir die, nee, vor, ja, dann noch eine vor, da, so, hier das Ding mit den Handlungen, Tätigkeiten, die Schäden, lalala, auslösen, ne? Und sowas. Also das sind ja jetzt alles noch, das ist ja jetzt in sich, was jetzt unter A steht, da sind ja jetzt in sich schon wieder 2 Hierarchieebenen noch drin. Also nämlich zum einen das Thema Mechanismus, Responsibility und Practicability to Avoid. Und innerhalb von dem Mechanismus ist ja nun auch wieder noch diese Unterpfeile drin, die einzelne Aspekte von dem Mechanismus in verschiedenen Situationen erklären. Die sind ja nicht kumulativ, die sind alternativ. Also zum Beispiel, ich gucke jetzt nochmal, wo wir das jetzt so spontan finden im Originaltext. Das eine ist ja zu sagen, wenn ich selber eben Good Services Cash kriege, das war ja das eine, und das andere ist eben taking irgendwelche Actions. Und das, was jetzt bei den Handlungen geschieht, das sind ja Beispiele von irgendwelchen, von solchen Actions, die ich da eben machen kann. Da geht es ja jetzt nicht darum, den Schaden im Sinne von, was ist meine Obligation, sondern das bezieht sich ja auf meine Action. Also ich verursache irgendein Schaden, Klammer auf, das kann eben auch ein Umweltschaden sein, Klammer zu, ist ja auch explizit genannt, oder irgendwas anderes, oder auch alleine, oder auch dieses Decommissioning und so, das sind ja alles irgendwelche Actions, die ich machen muss, mhm. Und wir sind ja hier immer noch in dem Mechanismus, die Obligation erstmal zu finden. Da geht es ja noch nicht darum, was ich dann tun muss am Ende, sondern da geht es erstmal um die Action und was der Schaden dann ist, den ich, also im Sinne von, was dann zu bewerten wäre, im Sinne von, was ich machen muss, ist ja eigentlich noch eine andere Frage dann. Sondern das ist ja jetzt ein Unterkriterium von, also entweder kriege ich dafür Geld, Cash oder Goods, das ist der erste Strang, das ist das Vorteile-Ding. Mhm. Und der zweite Strang ist eben, ich mache irgendwelche Actions und die führen zu irgendwelchen Obligationen. Das ist der andere Strang. Mhm. Deswegen sage ich, das muss man echt schon wieder ziemlich genau runterbrechen, was das Ding mir eigentlich sagen will am Ende. Ne? Also das, vielleicht nochmal, muss man so ein bisschen aufpassen. Wahrscheinlich muss man wirklich hingehen, ja. Microsoft Visio, da machst du so einen Baum mit 100 Kästchen, um das abzuarbeiten. Aber ohne Witz, das ist wahrscheinlich tatsächlich so oder so ähnlich notwendig. Deswegen bin ich da auch so ein bisschen kritisch, ob das hier
wirklich. Das mit den Schäden rückverpflichtet, ist halt irgendein sehr plastische Beispiel im Schöner drin. Wenn man die Ampels hinten durchgeht, dann sieht man dafür auch bei den sozialpolitischen Richtungen, dass die Action das Beschäftigen des Mitarbeiters ist.
Genau.
Und natürlich sagen, das ist genau bei den Pensionen halt auch der Fall. Also, die Action, die ich tätige, ist das Beschäftigen des Mitarbeiters.
Mhm. Ja. Und so, letztendlich noch habe ich jetzt mal ganz kurz, Marc, weil du jetzt gefragt hattest, also da, und dass wir das jetzt heute schon im Einzelnen durchgehen können, daher einfach der generelle Hinweis, also wir haben ja eine Implementation Guidance, die amended wird, die zum einen, wo die existierenden Beispiele angepasst werden, und dann kommen ja ein paar neue dazu, was dann unter anderem deine Frage beantwortet, weil da ist natürlich unser Beispiel jetzt irgendwo mit ja drin als neu, plus im Prinzip all die anderen Sachen, die jetzt vom IFSC schon mal durchgelutscht worden sind. Das ist ja jetzt im, also ich lese es so, man hat jetzt, ist ja jetzt im Prinzip hergegangen, hat gesagt, okay, ich versuche jetzt auch in diesem sehr theoretisch hierarchischen Rahmen, den ich jetzt gebaut habe, diese Befassung, die wir schon hatten, auch unterzubringen und auch die Entscheidungen, die da rausgekommen sind, auch unterzubringen, dass wir jetzt eben gerade nicht in den Fall kommen, dass wir sagen, oh, das sozusagen, wo wir jetzt irgendwie eine vielleicht eine Agenda-Decision hatten oder irgendeine andere Befassung schon mal hatten, jetzt auf einmal unter diesem neuen Framework würde ich da anders abbiegen, weil so lese ich das nicht. Und wir haben ja jetzt, ich meine, wir haben ja alle üblichen Verdächtigen drin, ne? Wir haben Climate Toilette drin, Low Emission Vehicle Credits haben wir drin natürlich, was haben wir noch, den Electrical Waste war, glaube ich, noch neu, genau.
Ja.
Also das sind ja die ganzen üblichen, sagen wir, die üblichen Verdächtigen der letzten Jahre. So, und meine Konklusion ist, aber das können wir dann sicherlich, also nicht heute, aber vielleicht macht es da Sinn, da in die EG dann auch noch mal reinzuschauen bei Gelegenheit, dass ja offenbar die Idee war, eben gerade nicht irgendwelche neuen Accounting-Implikationen abzuleiten. Ich habe jetzt noch nicht gesehen, dass wir irgendwo anders abbiegen.
Genau, das war eigentlich der Punkt. Ne? Also, uns würde jetzt nichts einfallen, wo ich heute sage, da bin ich im Prinzip, habe ich keinen Rückstellungssachverhalt. Durch diese Klarstellung, zumindest an der Stelle, würde ich da jetzt drunter fallen. Oder? Das wäre so die.
Ja, zu diesem Beispiel bin ich der Meinung, das IFRIC und der ISB sagen ja ganz klar, die Rückstellung hätte auch nach dem jetzigen Wortlaut noch nicht
genau werden
dürfen.
Man macht nur jetzt. Das glaube ich, Sven, was du auch sagst, also uns fällt jetzt heute auch nicht irgendwas ein, wo wir sagen, da habe ich materiell ein anderes Outcome. Wenn ich jetzt die neue Regelung
habe. Genau. Der Punkt,
ist noch, kassiert wird.
Also hier steht es noch nicht, aber und zwar gesagt, genau, dieses Beispiel, was, also IFRIC 21 wird ja jetzt ein Beispiel und da geht es ja konkret um mehrere Handlungen. Ich hatte es, glaube ich, hier am Anfang mal aufgeführt. Genau. Hier der vierte Bullet in der Mitte. Und der ISB sagt, also hier wird die Klarstellung unter Umständen dazu führen, dass ein Ansatz etwas eher stattfindet, als es bisher nach dem IFRIC 21 Wortlaut der Fall ist. Das ist explizit, aber dann auch wieder der einzige Sachverhalt, bei dem der ISB sagt, da würde sich doch der Zeitpunkt der Rückstellung ändern, und zwar nach vorne verschieben. Mhm. Weil jetzt eindeutig, ich sag mal, die erste Handlung schon genügt, wenn die weiteren Handlungen zumindest nicht mehr vermeidbar sind.
Das ist auch dieses Beispiel in den 21, dass das immer Umsatz bemessen wird, ich aber am 1. Januar noch tätig sein muss. Und dann wird man gesagt, da kann ich natürlich angesammelt werden. Das ändern wir.
Genau.
Also sagen, die erste Handlung war ich, muss natürlich jetzt schon anders. Zumindest wenn es wahrscheinlich ist, dass ich am 1. Januar noch tätig bin.
Genau, das muss wahrscheinlich sein, ja. Aber
im Konzern, das ist wohl der Fall sein, dass du die Erwartung legst.
Genau, steht auch so als Begründung dabei. Und deswegen ist dieses Beispiel auch nicht 1:1 IFRIC 21, sondern das ist eben angepasst.
So, ne? Und wir jetzt auch noch mehrere Beispiele. Property Tax ist ja noch mit dabei. Auch nochmal als kleine Variante. Ne? Und das, was ich so ein bisschen sehe, ist, ob man irgendwie jetzt auch wieder in dieses Thema kommt, so ähnlich wie wir das damals hatten, so bei so IFRS 15 Implementierung. Also, schönes theoretisches Konstrukt gebaut. Und dann gehe ich sozusagen mit einer Vielzahl von Geschäftsvorfällen durch das Modell so durch, sehe dann irgendwie in 98% der Fälle, dass ich genau da lande, wo ich vorgelandet bin, aber habe erstmal natürlich diesen intellektuellen Prozess, mich da durchzudeklinieren, ne? Oder auch, ich sag mal, Files und solche Sachen. Und das ist jetzt so ein bisschen Déjà-vu in der Hinsicht. Was ich an sich gut finde, ist schon, also diese Implementation an sich, das finde ich schon gut. Also quasi, wir hatten sie vorher schon und jetzt sozusagen auch quasi per Revisionsmarkierung durch die bestehenden Beispiele nochmal durchzugehen und zu verstehen, wie ändert sich jetzt einfach die Herleitung des gleichen Ergebnisses, aber nochmal dokumentiert plus die neuen Beispiele. Das finde ich eigentlich schon ganz gut. Das war auch so meine erste. Ich habe zuerst eigentlich die EG mir angeguckt, bevor ich vorne reingeguckt habe, weil ich mir gedacht habe, naja, jetzt so nochmal in a nutshell, ja, sozusagen Obligation Transfer, Pass Condition, Pass Event Condition, wie funktioniert denn das jetzt? Und das fand ich eigentlich schon einigermaßen eingegangen. Das fand ich jetzt nicht so schlecht, ne? Mit denen anhand der Beispiele das nochmal durchzugehen. Und dann ist halt wirklich die Frage, außerhalb von den Levies fällt uns dann irgendwas was ein, wo es tatsächlich eine Änderung gibt, was ja offenkundig nicht die Intention ist erstmal. Weil wenn das nicht so wäre, dann könnte man vielleicht sagen, naja, vielleicht ist es auch dann jetzt dann gleich gar nicht so ein blöder Versuch. Ich glaube, wieder, das ist eher eine Frage, ob man das jetzt vom Drafting mit 14 bis 14 Uhr, ob das so intuitiv ist, das muss man sich ja vielleicht nochmal überlegen, aber von der Struktur, also man kann jetzt dem ESB glaube ich nicht vorwerfen, dass sie nicht hinreichend strukturiert versucht haben, das abzuleiten.
Wobei ich wage mal die Behauptung, es muss definitiv in Einzelfällen Änderungen geben, denn wenn bisher, weil es nicht klar genug war, manche vielleicht die Rückstellung ein bisschen eher angesetzt haben als jemand anders unter gleichen Umständen, dann müsste für einen von beiden es dann künftig nicht mehr so, also anders sein als vorhin, anderer Zeitpunkt. Also gerade die Frage mit diesen Emissionen könnte ich mir vorstellen, dass dann vielleicht manche bisher doch früher angesetzt haben.
Event Condition. Also das war Schneider-Sicht entweder eine General Condition, die über alles gilt in IFRS. Könnte man noch auf irgendeinen Paragraph 1 reinsetzen und sagen, Pass Event Condition muss da sein, um Umsatz generieren und Kosten zu haben. Ist das halt, gilt es nicht für alles oder ist es irrelevant?
Naja, also ich glaube, was ja immer schon das, also vielleicht auch noch, dann kommt man natürlich sehr schnell ins Philosophische, was schon immer ja das Problem eigentlich war, dass eben das.
Da, was kann ich da rein? Ich finde, das könnte man nur auch beim Umsatz, der Umsatz generell schon sagen. Fast Event muss da gewesen sein. Ohne Fast Event gibt es keine Umsätze. Kann ich das nicht für alles? Das ist doch die ganze Idee von IFRS. Dass ein Past Event Condition da gewesen sein muss, aber auch wenn es jetzt hier aus dem einen wird.
Ich glaube, also ich würde sagen, da hat so jeder Standard dazu sein schon ein bisschen anderes Prinzip. Also Umsatz würde ich sagen, das ist jetzt so Kontrollprinzip, also so Kontrollübergang. Danach quasi sagt man, wann wird halt Umsatz gelegt, wenn ich sozusagen meine Leistungsverpflichtung die Kontrolle übergegeben habe. Hier ist es halt im Prinzip, da muss was passiert sein. Ja, so hat, glaube ich, jeder Standard guckt schon auf die abzubildenden Sachverhalte irgendwie in so einer bestimmten Logik. Ja. Also ich glaube, man hat jetzt nicht dieses durchgängige, es muss immer irgendwie was passiert sein, sondern man hat so je nach Sachverhalt seine Prinzipien bei dem Ganzen.
Ja, hier ist so eine, man reguliert sich hier einfach zu Tode. Man will jede Möglichkeit aufnehmen, aber das ist ja, das kann nicht das Prinzip, der Sinn des Prinzips sein, alle Einzeldetails zu klären.
Ja. Ich glaube, das ist halt wahrscheinlich genau ein bisschen philosophisch, ne? Die Entstehungsgeschichte, wann, wie, welcher Standard gekommen ist und welche Perspektive man da dann jeweils angelegt hat.
Das war ja unterwegs schlimmer, das Problem war ja, dass das Rahmenkonzept, das von Satchel Feldberg entwickelt wurde, also noch das alte IPS-37 gelaufen ist. Das heißt, da ist ja alles schon diskutiert worden, deswegen auch, also verstehen, also das ganze Thema verstehen, Satchel Feldberg, was definiert eine Schuld, ich glaube, da muss man mal so ausgefallen werden. Und jetzt holen sie eigentlich nur nach, was für damals mit dem IS-37-Projekt erreichen wollen, nämlich dass das Framework wieder ein Einklang mit dem IS-37. Das wird es natürlich, weil sich dann diese Faktoren da oben, das ist ja das oben auf dem Framework, also, das ist jetzt nicht, das ist die aktuelle Definition, oder? Für den Liability. Aber die Definition Framework haben sie jetzt mal noch einfach operationalisiert, oder? Für IS-37-Zwecke. Und deswegen wird das so aufgeblasen. Aber natürlich gab es, also ein großes Problem, weil die Frick 21 ja nicht richtig zu IFRS 37 gepasst hat. Das war ja vollkommen eigentlich, obwohl die Interpretation ja eigentlich nur eine bestehende Rechtslage auslegen darf, steht ja in der IFRIC 21 Widerspruch zu der 37. Das ist noch meiner Ansicht, ich weiß nicht, was andere sehen, aber ich war immer ein inhärenter Kritik an dieser Bankenabgabe damals. Diskussion. So. Jetzt gleichen sie das an, deswegen ändert sich auch das Beispiel. Also IFRIC 21 wird ja die ganze Zeit zu mir angepasst. Den kommt auch ein Zweifel, je nach also Modularität der Bankenabgabe zum Beispiel, kommt ein anderes Ergebnis als heute raus. Weil zum Beispiel eine Ansammlungsstelle.
Also leider, also ich habe die Pass-Event-Division habe ich ja auf der SS-Seite ja genauso. Also das ist ja kein Spezifikum für die Liability-Seite. Und natürlich, und deswegen leider kommt natürlich ins Philosophische, weil wir wissen, okay, das gesamte Geschäftsleben ist eine endlose Reihe von Events. So, und jetzt versuche ich ja hier quasi so einen Cut-Off, so einen Flock einzuschlagen und zu sagen, okay, was definiert respektive führt dann auch zum Ansatz von einem S oder von einer Liability. Und ich glaube, natürlich haben wir auch Konstellationen, wo ich auf der Asset-Seite auch Fallkonstellationen habe, wo ich vielleicht mit dem Pass-Event dann so ein paar Probleme habe, was genau das entscheidende Event nun ist. Aber ich meine, das ist ja die grundsätzliche Frage. Ne? Ich habe das ist eine endlose Reihe von Events. Und auch gerade bei Levies oder solchen Sachen war da halt immer ja diese Diskussion gehabt, zu sagen, naja, da gibt es natürlich schon gewisse Pflöcke, wo ich sage, ein gewisses Pass-Event ist halt, dass ich ein bestimmtes Geschäftsmodell betreibe und dass es halt da ist und dass es unter Gold-Konzern-Gesichtspunkten auch dann relevant ist, nach vorne schauen. Und dann kann ich mir halt natürlich so ein bisschen geistig auf die Karten legen, wie ich das nun einordne. Ne? Ich glaube, der Punkt ist halt, was auch noch ein wichtiges Wechselspiel ist, ist natürlich das Prinzip von Periodisierung. Ne? Also wenn ich das jetzt zum Extrem treibe, dann könnte ich immer sagen, ja, Pass-Event, das Unternehmen wurde gegründet. So, weißt du? Und alles andere leitet sich dann davon ab. Ja, die Geburtsstunde und dann alles andere, der Urknall, und dann leitet sich alles davon ab. Das ist natürlich jetzt eine extrem wichtig, aber sobald ich eben rangehe, dann, naja, ich habe auch das Konzept von Periodisierung. Ich will halt bestimmte Perioden eben in sich irgendwie, die haben ein Start und ein Ende, dann muss ich halt irgendwie da ein Tor zu Ende stellen und sagen, okay, dann muss ich mit diesem Konzept ein Stück weit halt umgehen. Und das ist jetzt halt eine Ausdruck davon. Aber ich glaube, auf der ersten Seite haben wir das ja auch. Ich meine, ich kann mir auch, wenn ich jetzt klar bei Revenue Review schon mal schöne Themen, Intangibles, ja, da kann man sich natürlich auch, und macht man ja auch, natürlich auch Themen. Ich glaube, das ist halt einfach offensichtlich im Rückstellungsbereich, Obligationsbereich, da natürlich besonders schlagend wird, weil wir eben immer noch auch dieses Prudence-Element natürlich ein Stück weiter drin haben, was da, glaube ich, noch eine ausgeprägte Rolle spielt als vielleicht auf der ersten Seite.
Ja.
Ja. Also man wird schon schnell Philosoph, das glaube ich auch.
Ja, 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 klar, das ist ja. Gibt es sonst noch Gedanken zu diesem ersten größeren Thema?
Wird jetzt anregen mit Blick auf die Zeit.
Ich denke auch, dass wir das hier abbrechen. So machen. Genau.
Wir haben ja noch hier jetzt im Vergleich zu Equity ein bisschen mehr Luft.
Ja, absolut.
Nicht mehr genau die Daten im Kopf, weil wir ja mindestens noch, also Februar, März, ich weiß, wann ist die Deadline?
12. März, aber wir haben die März-Sitzung leider nicht mehr, aber immerhin Januar, Februar.
Spät. Aber Januar, Februar auf jeden Fall, und dann denke ich, kommen wir da auch ein gutes Stück weiter. Mhm. Okay. Ja, dann würde ich sagen,
vielen Dank soweit.
Ja, erstmal für heute können wir vielleicht überlegen, ob es da Sinn macht, beim nächsten Mal irgendwie in ein, zwei, bei den Beispielen auch nochmal einzusteigen, um diese Hierarchie und diese Kaskadierung. Okay, ja, dann beenden wir damit den Tagesordnungspunkt und machen erstmal eine kleine Pause. Wir haben ja in der Laut Agenda 15 Minuten Pause vorgesehen, habt vor einer halben Stunde. Eine kurze Pause, denke ich, machen wir natürlich trotzdem, und dann geht's in die schönen Steuerthemen.